Schönen guten Morgen auch von meiner Seite und ganz herzliche Grüße aus Unna von unserer Gemeinde. Schön wieder bei euch zu sein und mit euch Gottesdienst zu feiern. Und ich habe heute euch etwas mitgebracht. Ein Spiegel. Vielleicht kann man schon mal die erste Folie. Da ist es schon mal. Das kennt ihr alle, ne? Spieglein, Spieglein an der Wand. Keine Angst, es soll heute Morgen nicht um Märchen gehen, sondern um die Wahrheit, um Gottes Wort. Und was das mit Spiegeln zu tun haben könnte, da wollen wir uns heute auf den Weg zusammen machen. Habe ich, wie gesagt, mal ein paar Spiegel mitgebracht. Den einen hier, den Handspiegel. Manche kennen auch den, aber um den soll es heute Morgen auch nicht gehen. Spiegel begleiten uns durch unser Leben. Weiß ich, wir haben eben gesagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Danken wir auch für Spiegel, je nachdem. Ne? Wenn wir morgens ins Badezimmer gewankt kommen und die Augen gerade mal aufkriegen, dann erschrecken wir vielleicht erstmal vor dem, ne, den wir da gegenüberstehen haben. Aber Spiegel haben ja eine sehr wichtige und sehr wertvolle Funktion. Sie unterrichten uns nämlich über die Realität, die uns vielleicht nicht immer sofort ins Auge fallen mag. Da gucken wir beim Autofahren in den Rückspiegel, wollen links rüberziehen, um einen Wagen zu überholen, auf der Autobahn zum Beispiel, und merken gerade im letzten Moment, dass neben uns schon einer zum Überholvorgang angesetzt hat. Und wir können noch abbremsen, haben das vielleicht im letzten Moment mitbekommen. Oder die neuen Altersfalten oder Altersflecken, bei anderen Leuten vielleicht die Knutschflecken, die einem dann im Spiegel entgegenleuchten. Und nicht immer sind uns die Dienste der Spiegel so willkommen. Die Kilos auf der Hüfte, die Aknepickel im Gesicht. Alles wird schonungslos aufgedeckt. Doch damit, und das ist das Gute daran an den Spiegeln, geben sie uns auch die Möglichkeit zur Korrektur. Etwas, was da ist und was uns nicht so gut gefällt, in Angriff zu nehmen. Die Frauen haben es da ganz gut. Zumindest habe ich mir von Frauen sagen lassen, dass so dieses Wort, eine gute Freundin ersetzt den Spiegel, schon durchaus ein wahres Wort sein kann. Weiß nicht, ob das bei den Männern auch der Fall ist, ob ein guter Freund auch den Spiegel ersetzen kann. Ich hoffe es mal, dass wir uns als Männer eben da auch hier und da die Wahrheit sagen können. Gottes Wort zeigt uns allerdings noch einen anderen Spiegel. Während viele unserer Alltagsspiegel, wie wir gerade gesehen haben, an den Wänden hängen, gilt es, diesen Spiegel, ähnlich wie einen Handspiegel, in die Hand zu nehmen. Das ist nämlich die Bibel. Mit der Bibel haben wir einen Spiegel. Vielleicht ist uns das überhaupt nicht so bewusst. Diesen Spiegel sollten wir möglichst jeden Tag in die Hand nehmen. Und ich war positiv überrascht, als ich hier reinkam und von eurer Bibelleseaktion las, die ihr ja demnächst in Angriff nehmen wollt. Von daher hoffe ich mal, dass diese Predigt heute vielleicht so eine Art Einstieg, Ermutigung, Motivation sein kann, was es mit der Bibel auf sich hat und warum es sich lohnt, jeden Tag aufs Neue diesen Spiegel in die Hand zu nehmen und reinzuschauen und sich der Realität zu stellen, die uns dort vermittelt wird. Habe ich einen kleinen Abschnitt aus diesem Spiegel mitgebracht, der eben speziell auf die Spiegelfunktion der Bibel aufmerksam macht, aus dem Brief des Jakobus. Ihr habt die Stelle dort, zumindest die Textstelle, schon mal anstehen. Wer eine Bibel dabei hat, kann er gerne mit aufschlagen. Es ist ein relativ kurzer Text, Jakobus 1, die Verse 22 bis 25. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nahe hineinschaut und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Die Bibel, Gottes wertvoller Spiegel für unser Leben. Darum soll es in den nächsten Minuten gehen. Und ich habe euch drei Punkte mitgebracht. Zum einen, Gottes Spiegel fordert uns zum Handeln heraus. Jakobus warnt ja hier uns Menschen ganz deutlich vor Selbstbetrug. Und ich glaube, keiner von uns ist davor gefeit, sich selber in die Tasche zu lügen. Sich selber zu betrügen. Da braucht es noch nicht mal andere, die uns betrügen. Das können wir schon ganz gut selber. Jakobus macht uns darauf aufmerksam. Und er sagt uns, es ist nicht ausreichend, Gottes Wort immer nur zu lesen oder zu hören. Es wird auch nicht ausreichend sein, und ich hoffe, ich demotiviere euch jetzt nicht schon am Anfang eurer Aktion, es wird aber nicht ausreichend sein, diese Bibel, das Neue Testament in einem Jahr einfach nur zu lesen. Oder vielleicht machen es manche, die haben eine Hörbibel und lassen sich es dann vorlesen. Das kann so schnell passieren, hier rein, da raus. Man hat wieder Wissen angehäuft. Darum geht es aber nicht. Darum geht es auch nicht bei einem Spiegel, um Wissen über eine Realität anzuhäufen. Es geht darum, was mache ich mit diesen Informationen oder besser gesagt, was mache ich mit den Reden Gottes in mein Leben hinein? Wird es eine verändernde Kraft entfalten? Wird nach diesem Jahr eure Bibelleseaktion bei dem einen oder anderen die Frucht des Geistes gewachsen sein? Wird er neben mehr Inhalten der Bibel, was ja auch gut und wertvoll und wichtig ist, wird er auch Zusammenhänge mitbekommen haben, die er fruchtbringend in seinem Leben umsetzen kann? Darum wird es gehen. Das wird das Entscheidende sein. Nicht, dass man nach dem Jahr abhaken kann, super, ich habe es geschafft, ein Jahr Neues Testament durchgelesen. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber ich hoffe und wünsche euch so sehr, dass das Wenigste ist, was zurückbleiben wird. Sondern, dass es euch verändern wird. Dass es euch motivieren wird, dass ihr sagt, danach, jetzt erst recht. Und vielleicht macht ihr dann gleich das Alte Testament. Ne? Lasst euch mal überraschen, was da auf euch zukommt. Also Gottes Wort, weil es ja Gottes Wort ist und nicht irgendein Krimi, nicht irgendein Sachbuch, nicht irgendein Reiseführer, sondern weil Gott zu uns reden möchte, muss etwas Veränderungsprozesse in unserem Leben bewirken. Es muss umgesetzt, angewandt werden in unserem Alltag, damit eben dann auch diese Frucht entstehen kann. Im Vers davor, wir haben ja nur einen ganz kleinen Abschnitt gelesen, ich mache euch Mut, zu Hause vielleicht den Kontext nochmal zu betrachten. Da schreibt Jakobus, dass uns Gottes Wort zu erretten vermag. Und ich kenne euch nicht alle, aber ich gehe mal davon aus, ein Großteil der Leute, die jetzt vor mir sitzen, haben genau das erlebt. Deshalb sind sie hier. Weil sie erlebt haben, Gottes Wort hat eines Tages in mein Leben, in mein Herz so hineingesprochen, dass ich vor dem lebendigen Gott offen dastand und feststellen musste, ich bin ein verlorener Sünder. Ich kann so, wie ich bis jetzt gelebt habe, vor diesem Gott nicht bestehen. Aber ich weiß zugleich, dieser Gott, der lässt mich nicht los. Der zieht mich zu sich. Er liebt mich. Und das hat er durch das Kreuz bewiesen. Er hat seinen Sohn für mich auf diese Welt kommen lassen. Und dieser Jesus Christus starb für mich, für meine Schuld. Was war das für ein Tag, als ich das endlich mal kapiert habe? Und mein Leben sich nicht an diesem Tag radikal verändert hat, innerlich vielleicht schon, aber da fing der Prozess ja erst an. Und jetzt bin ich über 36 Jahre als Kind Gottes unterwegs und ich muss euch gestehen, ich habe den Eindruck, je älter ich werde, je länger ich Christ bin, desto mehr wird mir meine Sündhaftigkeit bewusst. Desto mehr zeigt Gott mir mein Herz und was da alles noch drin steckt. Vor kurzem noch, vorletzten Sonntag, eine Reaktion auf meine Predigt, die ja zugegebenermaßen recht lang war. Es war ein heißer Tag. Es war allerdings auch noch Familiengottesdienst. Vielleicht hätte ich da ein bisschen mehr drauf achten müssen. Und ein Bruder nach dem Gottesdienst, der kam dann gleich. Ich bin dann auf ihn zu, wollte ihn begrüßen. Und als wenn er so einen eiskalten Eimer Wasser mir gleich über den Kopf. Negative Kritik. Sicherlich war das nicht gut und war das nicht fein. Er hätte das anders verpacken können. Alles klar. Nur die Reaktion von mir, die war schon erschreckend im Nachhinein. Ich habe mir das angehört, war getroffen, war verletzt. Dinge haben mich angetriggert. Da merkte ich eben mein Herz. Das ist nicht sein Problem, das ist mein Problem. Und ich habe dann einen verletzenden Satz gesagt, habe mich umgedreht und bin weggegangen. Und damit habe ich ihn stehen lassen. Und der Sonntag hat mich schon sehr beschäftigt, nicht in Ruhe gelassen. Der Heilige Geist hat mir gesagt, Georg, wie sieht's aus? Natürlich kommt man dann erstmal so in diese Rechtfertigungssituation. Der hätte ja ganz anders reagieren können, wenn er so und so und so, dann hätte ich mir das auch zu Herzen genommen. Und der Heilige Geist sagt, mag sein, aber was ist mit deiner Reaktion? Du bist mein Kind, er natürlich auch. Du bist Pastor dieser Gemeinde, das kommt ja dann noch als besonderes Schuldgefühl dazu. Ne? Wie kannst du als Pastor der Gemeinde einem Gemeindeglied so reagieren? Nun, der Heilige Geist hat zum Glück gewonnen in unserer Diskussion. Ich habe mich dann am nächsten Tag hingesetzt, wobei ich war nicht so mutig anzurufen. Ich hatte gehofft, er kommt noch zur Gemeindestunde, kam er aber dann nicht. Und dann habe ich ihm eine Mail geschrieben und habe gesagt, du hast recht gehabt, die Predigt war zu lang, es war zu heiß an diesem Tag, Familiengottesdienst, ja, du hast recht gehabt und ich wollte dich mit meinem Satz im Grunde genommen nur verletzen und das war nicht in Ordnung, bitte vergib mir. Ja, er hat das gar nicht so empfunden, hat er mir dann nachher gespiegelt, auch gut. Aber ich will damit nur eins deutlich machen. Das, was wir an Errettung erlebt haben, und auch ich an Errettung erlebt habe, das war ja nur der Schritt in ein neues Leben hinein. Und dann beginnt der Prozess. Und ich finde es manchmal frustrierend, nach 30 Jahren noch nicht weiter zu sein, immer noch angetriggert zu werden von Kindergartensachen. Sollte man doch eigentlich meinen, als Pastor, 36 Jahre Kind Gottes, sollte man souveräner mit so einer Kritik umgehen, die ja näher betrachtet, ja auch gar nicht so unberechtigt war. Also ich mache euch Mut, da, wo ihr euch habt retten lassen von Gott und mit ihm als Kind Gottes unterwegs seid, weiter offen zu sein, das Herz offen zu halten für Gott, auch wenn das manchmal sehr schmerzhaft ist, weil er einem Dinge zeigt, die da noch vorhanden sind. Da ist nicht alles super toll und gut und alles, ja, Anbetung ist schon voller Anbetung, aber eben nicht nur die Anbetung Gottes, sondern wie oft beten wir uns selber an. Das ist so. Und deshalb ist es gut, immer wieder in diesen Spiegel zu schauen und zu sehen, was ist da eigentlich, was blickt mir da entgegen. Also, Absender, die hier den Brief erhalten und auch viele von uns, haben Gottes Gnade erlebt und in Anspruch genommen, haben seine Rettung erfahren. Jakobus schreibt also an Menschen, die Jesus nachfolgen. Und dann sagt er ihnen, jetzt schreitet auch zur Tat. Hört auf, nur frommes Wissen anzuhäufen. lernt es anzuwenden, umzusetzen, damit es seine Wirksamkeit und Kraft, seine Veränderungskraft auch entwickeln kann. Es gibt ein Lied von Arno und Andreas. Ich kann mir vorstellen, die Jüngeren von euch werden das vielleicht nicht kennen. Da heißt es in einem Abschnitt des Textes, wie gesagt, manche von euch kennen das vielleicht, sonntags um 10 beim Kirchenschlaf, hier schläft hoffentlich keiner, sehen wir vieles ein, nicken fromm und brav, sitzen da und hören zu, die Hände im Schoß, doch was Jesus durch uns tun will, geht am Montagmorgen los. Etwas einsehen und dann hingehen, kostet Zeit und Kraft und Mut. Wirklich wirksam wird die Liebe, wenn man Gottes Willen tut. Nach dem Hören kommt das Handeln, wo geholfen werden muss. Läufst du los aus lauter Liebe, hat dein Glaube Hand und Fuß. Soweit Arno und Andreas. Manfred Siebald hat das in einem anderen Lied ähnlich beschrieben. Also das, was wir sonntags aufnehmen an Wahrheit Gottes, muss sich dann auch entfalten im Alltag, muss sichtbar werden. Das Aufnehmen und Wissen muss zum Tun führen, sonst leben wir im Selbstbetrug. Dann können wir zwar sagen, ich gehe jeden Sonntag zur Kirche, ich lese jeden Tag meine Bibel, aber wenn mein Nachbar das im Alltag nicht erlebt, mein Arbeitskollege, meine Ehefrau, meine Kinder, meine Enkel, meine Gemeindegeschwister, dann hat das nicht viel zu sagen. Es ist ähnlich wie mit der Arznei, die der Arzt uns verschreibt und die wir in Händen halten und auf den Nachtschrank stellen. Ja, und da steht es ja auch gut. Wenn der Arzt sagt, bitte dreimal täglich eine Tablette nehmen, und die Arznei steht aber nur da und wir schauen sie vielleicht jeden Tag dreimal an, bringt das nicht viel. Sie muss dann schon angewandt werden, ja, genommen werden. Und so ist es eben auch bei Gottes Wort. Und Jakobus versucht dies nun an einem Bild, nämlich des Spiegels, deutlich zu machen. Gottes Spiegel konfrontiert uns mit der Realität. Zunächst beschreibt er ja den törichten Gebrauch eines natürlichen Spiegels. Ja, ich glaube, da haben wir heute schon alle reingeschaut. Wahrscheinlich weniger den Handspiegel, sondern vielleicht einen Spiegel in dieser Art im Badezimmer. Vielleicht kurz vorm Rausgehen nochmal im Flur oder wo immer unsere Spiegel hängen. Ist auch alles so, wie es sein sollte. Ja, oder muss ich noch etwas korrigieren? Liegt die Frisur richtig? Sind keine Flecken vom Ei auf der Krawatte gelandet oder was man alles sonst noch finden mag. Peinlich ist es ja, wenn man Flecken zwar bemerkt, sie aber nicht sofort beseitigt. Die Gefahr des Vergessens. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Ne? Da wird man merkt etwas, man realisiert etwas und dann wird man abgelenkt. Vielleicht ruft der Schatz einen gerade und oder das Kind kommt gerade rein oder was auch immer. Und dann ist es weg. Vorher wollte man noch etwas korrigieren und durch dieses Ablenkungsmanöver ist es verschwunden. Und dann wird man eben vielleicht im Gottesdienst von der Freundin, dem Freund oder wem auch immer darauf aufmerksam gemacht, was da noch im Gesicht ist, was vielleicht nicht hingehört oder ja, auf den Klamotten, die man anhat. Also der Spiegel zeigt eine sichtbare Realität und macht darauf aufmerksam, was eventuell verändert werden sollte. Es nützt eben aber nichts, wenn man einfach weggeht und die Korrekturnotwendigkeiten entweder aufschiebt, das kann ja auch sein, ach, ist nicht so schlimm, stört mich nicht, oder eben vergisst. Wir betrügen uns also selbst und machen uns eventuell sogar lächerlich. Nun zeigt der Spiegel, so ein Spiegel, allerdings nur das Äußere. Um sich richtig kennenzulernen, braucht man aber einen anderen Spiegel, eben das Wort Gottes. Wir müssen ja tiefer schauen als das, was vor Augen ist. Ja, die Bibel sagt an einer Stelle, der Mensch sieht das Äußere an, Gott schaut aber ins Herz. Ja, Das ist das Entscheidende für unser Leben. Und hier kommt eben die Anwendung auf das Wort Gottes an. In Bezug auf das, was wir gerade von dem natürlichen Spiegel gehört haben. Genauso töricht verhalten sich also Menschen, die zwar in Gottes Wort die Notwendigkeit zur Umkehr oder zur Korrektur erkennen, sie aber nicht umsetzen. Vielleicht, weil es ihnen zu unbequem ist, zu schmerzhaft, zu anstrengend oder was auch immer. Wir haben in manchen Seelsorgegesprächen schon öfters diese Situation gehabt, wo Menschen auf ihr Verhalten angesprochen werden und sie gar nicht abgestritten haben, dass das sündhaftes Verhalten ist, aber nicht bereit waren, daran etwas zu ändern. Finde ich schon seltsam, so als Kind Gottes so mit dieser Haltung unterwegs zu sein. Das ist doch gerade der unschätzbare Wert vom Wort Gottes, uns das zu zeigen, zu spiegeln. Da ist etwas, was nicht gut ist, was dir nicht gut tut und erst recht nicht deiner Beziehung zu Gott. Und du kannst etwas daran ändern, nicht mit deiner eigenen Kraft, gar nicht notwendig, aber mit Gottes Kraft, mit seiner Hilfe. Und das dann nicht in Anspruch zu nehmen, daran vorbeizugehen und weiter so zu tun, wird schon irgendwie gut gehen. Jesus hat das einmal an einem anderen Beispiel festgemacht, als er die Bergpredigt gehalten hat und am Ende sagt er, wer diese meine Worte hört und tut, der ist wie ein kluger Baumeister, der sein Haus auf festen Grund, auf ein Fundament stellt. Ja. Und wenn dann das Haus steht, dann ist man sicher. Dann können Sturmwinde kommen und Regengüsse kann dem Haus nichts anhaben. Aber ein törichter Mensch verhält sich genau umgekehrt. Der hört vielleicht mein Wort, aber er handelt nicht danach. Und der ist wie ein Mensch, der sein Lebenshaus eben auf Sand baut, wo eben das Fundament des Wortes Gottes gar nicht als wichtig angesehen wird. Er wird aber auch die Erfahrung machen, was dann in den Sturmzeiten des Lebens passieren kann. Da kann das Haus, das Lebenshaus, sehr schnell wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Und hier ermutigt Jakobus eben, sich anders zu verhalten, als der in den Spiegel schaut und weggeht, ohne die notwendigen Korrekturen vorzunehmen. Es ist ganz anders, wenn wir Gottes Wort in seiner Wahrheit, in seiner Fülle, in seiner Schönheit erfassen und danach tun. Richtig angewandt bringt es Heilung, bringt es Segen, bringt es Ermutigung, Trost und so vieles andere mehr. Eben wie bei einer guten Medizin, die richtig angewandt ja auch etwas in Gang bringt. Was zeigt uns dieser Spiegel Gottes? Er zeigt uns die geistlichen Realitäten. Und ich möchte nur mal ein paar davon nennen. Er zeigt uns die bedingungslose Liebe Gottes zu uns Menschen. Das brauchen Menschen in unserer heutigen Zeit. Das wahrzunehmen, dass sie ihr Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, nach Annahme nicht irgendwo bei irgendwelchen zweifelhaften Stellen suchen müssen, sondern dass ein Gott da ist, der schon längst auf der Suche nach ihnen ist, mit einer bedingungslosen Liebe. Dazu muss man aber in dieses Wort schauen, beziehungsweise dieses Wort anderen Menschen weitergeben. Sie müssen diesen Spiegel Gottes vorgehalten bekommen. Und da werden sie natürlich auch etwas anderes entdecken. Und das wird leider in unseren Gemeinden heute nicht mehr allzu oft in den Mund genommen, nämlich die totale Verderbtheit des Menschen. Deshalb braucht er ja die bedingungslose Liebe Gottes, weil er absolut verloren ist. Und auch das muss man heute Leuten klar machen. Die alleinige Rede von einem lieben Gott, die rettet keinen Menschen. Weil das ist nur die halbe Wahrheit. Es braucht auch die Botschaft, warum Menschen diese Liebe Gottes gerade brauchen. Weil sie absolut verloren sind. Weil sie nichts tun können, um sich in Beziehung treten zu können mit diesem Gott, der sie liebt. Er tritt in Beziehung zu ihnen. Durch Jesus, durch seinen Sohn. Und die weitere geistliche Realität ist das Evangelium, das uns das rettende Gnadenhandeln Jesu Christi offenbart. Im Grunde genommen ist die ganze Schrift ja gute Nachricht, Evangelium Gottes. Und dann eben auch die Freiheit, die ein Leben in Christus verheißt. Kein Leben der Regeln, die man abhaken muss, sondern Jesus möchte uns in Freiheit führen. Aber klar, ein Leben in der Abhängigkeit von ihm, weil alles andere ist keine wahre Freiheit. Also das sind nur ein paar wenige, aber vielleicht die wesentlichsten geistlichen Realitäten, die uns der Spiegel Gottes die Realität eben vorhält, wenn wir bereit sind, uns auf ihn einzulassen und hineinzuschauen. Und dann ein letzter Punkt, der Spiegel Gottes verhilft uns zur Freiheit. Jakobus nennt in unserem Wort, Gottes Wort, an dieser Stelle das vollkommene Gesetz der Freiheit. Es könnte zunächst einmal uns fast wie ein Widerspruch vorkommen. Ja? Gesetz und Freiheit, passt das denn? Ja, das passt in Bezug auf das Wort Gottes. Aber auch hier besteht ja eben leider zunächst die Gefahr der Vergesslichkeit. Dass man eben, nur hineinschauen. Ja? Aber das genügt nicht. Sondern sich Gottes Wort aussetzen und es anwenden, gerade dort, wo es einem eigene Fehler und Schwächen aufzeigt. Und dazu ermutigt Jakobus in unserem Text, sich mit Kontinuität dem Wort Gottes auszusetzen, sich sozusagen darin zu vertiefen. Wenn ihr nochmal in den Text reinschaut, Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit nahe hineinschaut, heißt es jetzt hier in der Elberfelder, und darin bleibt. Nahe hineinschaut und darin bleibt. Ihr könnt mal in euren Übersetzungen schauen, was da steht. Auf jeden Fall, was damit gemeint ist, sich wirklich mit diesem Wort auseinandersetzen. Es geht nicht darum, so eine stille Zeitpflichterfüllung morgens zu vollziehen. Dass man also sagen kann, ich habe heute Morgen meine 5 Verse oder mein Kapitel gelesen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern wirklich, habe ich Gott zu mir reden lassen? Habe ich mir Zeit genommen, darüber nachzudenken? Natürlich ist es wichtig, auch zu gucken, wer hat zu welcher Zeit zu welchem Empfänger geschrieben. Ich glaube, es ist nicht hilfreich, immer sofort bei sich anzufangen, was hat der Text mir zu sagen. Aber natürlich komme ich auf diesem Weg auch irgendwann zu der Frage, ja Moment mal gerade, was hat der Text denn mit meinem Leben zu tun? Wo will er mich herausfordern, ermahnen, warnen, ermutigen, trösten? Und vielleicht weiß man schon, was man so an diesem Tag vorhat. Begegnungen, wichtige Gespräche, Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und vielleicht dann auch an einer Stelle zu überlegen, das ist so mein Tag heute, den habe ich Gott auch schon hingelegt oder mache das noch. Und plötzlich kommen Querverbindungen zu dem, was ich gerade gelesen habe. Oder in der Alltagssituation werde ich an ein Wort erinnert, was mir morgens wichtig geworden war und es trifft in meinen Alltag hinein. Also Gott da Raum geben, in unser Leben sprechen zu können. Und da, wo es uns von Schuld und Sünde überführt, auch ihm da Raum zu geben, nachzugeben, so wie ich das vorletzte Woche erlebt habe. Und nicht zu verzweifeln und zu sagen, hat ja alles keinen Zweck, ich sündige ja doch immer wieder neu, sondern immer wieder neu. Jesus hat auch für diese Sünde längst bezahlt. Und trotzdem ist es wichtig, das Gott hinzulegen und da, wo es mit Menschen zu tun hat, eben auch auf den Menschen zuzugehen und Dinge in Ordnung zu bringen. In Psalm 1 glaube, den bekannten Psalm kennt ihr auch alle, wo es darum geht, der über seinem Wort nachsinnt, Tag und Nacht. Das hebräische Wort, was hier steht, da heißt es murmeln. Das ist so wie so eine Art Meditation, immer wieder, fast so wie eine Kuh ihr Gras wiederkäut. Ja, immer und wieder vormurmeln und darüber nachdenken. Ich glaube, das ist eine gute Gepflogenheit, dass man fleißig nicht zu viel vornimmt, sondern an manchen Dingen auch stehen bleibt und manche Texte auch mehrmals liest. Ich weiß ja nicht, wie euer Konzept jetzt aufgebaut ist. Ich habe nur gesehen, dass ihr es demnächst vorhabt. Ich hoffe, dass euch bei diesem Lesen die Gelegenheit bleibt, eben auch an manchen Passagen mal etwas länger stehen zu bleiben und es wiederzukäuen und es dadurch eben noch fruchtbarer für euer Leben werden zu lassen. Wer sich dieser Realität, nämlich der Realität Gottes, aussetzt, seiner Wahrheit aussetzt und sie ergreift, ich glaube, der wird nach und nach erleben, wie sich sein Leben durch das Wirken der Gnade Gottes verändert. Jakobus schreibt, er wird in seinem Tun glückselig sein. Ein segensreiches Leben. Hier steht nicht ein Leben ohne Probleme und ohne Sorgen und ohne Schwierigkeiten. Das ist hier nicht gemeint. Es kann sogar sein, dass es dir noch mehr Probleme und Sorgen und Schwierigkeiten einbringt. Weil das gehört zu unserem Leben dazu. Unser Leben hat mit diesen Herausforderungen zu tun, mit Leid, mit Schmerzen, mit schweren Entscheidungen, die getroffen werden müssen, mit Krankheiten, mit Verlusten. Das gehört zu unserem Leben dazu. Aber auch deshalb ist es wichtig, sich Gottes Wort auszusetzen, um auch für diese Zeiten seinen Trost, seine Kraft auch immer wieder neu annehmen zu können. Die Bibel, Gottes wertvoller Spiegel für unser Leben. Die Frage ist, gebrauchst du ihn? Wirst du ihn gebrauchen? Ich hoffe es. Ich wünsche es jedem von euch von Herzen. Ich wünsche es für mich von Herzen. Also auch das vielleicht mit einem Mythos mal aufzuräumen. Nicht allein die Tatsache, wenn man Pastor ist, beschäftigt man sich automatisch viel und gerne mit dem Wort Gottes. Das wäre wünschenswert, ist aber nicht so. Also auch ich habe da immer wieder meine Kämpfe mit meiner persönlichen Stille, mir dafür Zeit zu nehmen, nicht die Bibel immer nur für die nächste Predigt schon zu lesen und zu denken, ach, das ist ein gute drei Punkte, die ich hier gefunden habe, die kann ich dann nächstes Mal in Borken dann den Leuten weitergeben. Das ist zwar schön, dass mir irgendwann mal die Bibel auch gute Dinge mitgibt, die ich weitergeben kann, aber die Bibel auch mal nur für mich zu lesen, für meine Beziehung mit Jesus, das muss ich auch immer wieder neu mir erkämpfen. Und auch mir geht es manchmal so, dass ich keinen Bock habe, darf ich das sagen? Keinen Bock habe, Bibel zu lesen. Aber das ist ja mein Problem. Und da muss ich einfach neu mir sagen lassen, es geht gar nicht darum, Bock zu haben oder nicht, sondern es ist mir so wichtig, was Gott für mich bereithält. Gott braucht es nicht, dass ich Bibel lese. Ich brauche es, weil ich in seiner Abhängigkeit leben möchte, weil ich seine Hilfe brauche, seine Wegweisung brauche. Und da muss ich manchmal auch so meine inneren Widerstände überwinden. Und mich immer wieder neu ranmachen. Und wenn man dann mittendrin ist, dann merkt man plötzlich, welche Schätze da aufgehen und welche Schätze einem verloren gegangen wären, wenn man vielleicht die Bibel liegen gelassen hätte. Ich wünsche euch eine tolle Zeit des Bibellesens, jeder für sich, aber eben auch gerade, dass es Frucht bringt für die Gemeinschaft, für euch. Ich stelle mir das toll vor, ich habe wie gesagt euer Konzept nicht gelesen, aber ich stelle es mir also so vor, dass ihr zeitgleich euch mit denselben Texten beschäftigt und darüber dann eben auch persönlich austauschen zu können. Ja, vielleicht hat man ja, denkt man, hä, das habe ich irgendwie noch nie gelesen, irgendwie ein bisschen seltsam und sich dann mit dem anderen auszutauschen. Du, wie ging es dir mit dem Abschnitt gestern oder so, ja? Hast du das auch so verstanden oder ich habe da die und die Frage? So einfach, ja, miteinander Bibel zu lesen, über biblische Inhalte auszutauschen, das stelle ich mir spannend vor, das stelle ich mir toll vor, das stelle ich mir sehr bereichernd vor. Und das wünsche ich euch für euer kommendes gemeinsames Jahr. Gott mit euch. Amen. Übrigens,